nicht wirklich laut singen, meint es ja, wir singen es mit Überzeugung. Danke, Geist Gottes, dass du da bist und in uns das Zeugnis bist, was wirklich Wahrheit ist und auch was Freude ist. Öffne uns die Herzen, beziehungsweise hilf uns, dass wir unsere Herzen öffnen, und danke für dein Wort, das Kraft hat und uns segnen will. Amen. Amen. Hört ihr mich? Ich höre mich selbst nicht so gut, aber okay. Gut, wir freuen uns viel zu wenig. Psalm 16. Habe ich vor 2 Wochen ja schon gepredigt. Wir starten auch wieder mit diesem Psalm. Und letzte Woche war eine Predigt, fand ich, passte richtig gut dazu. Wir machen Fehler, aber wir sind nicht ein Fehler. Wir versagen manchmal, aber wir sind nicht Versager. Das passte richtig gut da rein von Pastor Winut, der ja unsere nette Church leitet. Psalm 16, ein goldenes Kleinod von David, ein Schmuckstück, ein goldenes Schmuckstück. Etwas, was man im Herzen tragen kann, was man bei sich hat, was wertvoll ist. So ging es David mit den Worten Gottes, und so hat er das auch dann geschrieben, in Gedichte gepackt, in Lieder. Das sind ja die Psalmen, also nicht alle sind von ihm, aber viele. Bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern vom Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihre Namen auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Wir machen weiter mit Vers 7. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. So ein schönes Stück Wort Gottes. So viel zum Thema Freude und doch irgendwie auch geerdet, doch real in dieser Welt. Eben nicht einfach nur, ich pfeife und ich will mich jetzt freuen und dann freue ich mich. Ich fand das interessant, das Lied. Ich pfeife auch manchmal gerne, vielleicht nicht gut und nicht musikalisch toll, aber ich pfeife manchmal gerne, weil das auch irgendwo so eine Leichtigkeit mit sich bringen kann. Ja, Freude hat ja viele Dimensionen. Ein Lächeln oder ein Lachen oder auch übersprudelnde Freude. Nun, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht diesen Psalm auch so die letzten 2 Wochen mal öfter gelesen hat oder gebetet hat, hatte ich ja vor 2 Wochen mal angeregt, ist wirklich wertvoll. Und ich weiß nicht, wie es dir da so geht. Es gibt ja so manche Punkte, wo man dann vielleicht aneckt und wo man sich fragt, das verstehe ich jetzt nicht. Und wenn man das vielleicht schafft, da so drüber hinwegzugehen und trotzdem mal das alles zu nehmen, was einen anspricht, das ist schon gut. Und sich vielleicht dann auch die Frage mal zu stellen, aber was ist denn da, was ich jetzt auch komisch finde oder erstmal nicht verstehe? Nun, was ich komisch finde, ist, David betet das und er sagt, du wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Nun, soweit ich unterrichtet bin, ist David aber doch gestorben und auch verwest, denke ich mal, zu Staub geworden. Und es gibt sein Grab da irgendwo in Israel. Und was betet er denn hier eigentlich? Was ist denn das? Dass dein Getreuer die Verwesung nicht sehe. So, ewiges Leben. So hat jemand dieses Lebenselixier gefunden, nach dem ja manche so streben, und so dieser Wunsch, geht ja heute bis zu, ich lasse mich mal einfrieren und vielleicht ist ja in 40 Jahren die Entwicklung des Menschen so weit, dass man dann dieses Elixier gefunden hat, sodass man dann den Alterungsprozess aufhalten kann und nicht mehr stirbt. Nun, es ist nicht so kompliziert, wie ich es gerade mache, denn was David hier macht und häufiger in seinem Psalm vorkommt und natürlich in vielen anderen alttestamentlichen Stellen ist, er singt prophetisch über Jesus. Er textet und dichtet und singt prophetisch über Jesus. Du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Das ist ein Gebet und ein Lied von Jesus. Und es hat sich erfüllt in Jesus. Und wie kann ich das so sicher sagen? Nun, Petrus hat in seiner aufsehenerregenden Pfingstpredigt genau das zitiert. Er hat Psalm 16 zitiert und er hat es gedeutet und verbunden mit Jesus, der am Kreuz starb, aber am dritten Tag auferstand. Der Körper von Jesus hat keine Verwesung gesehen. Er lebt. Und hier haben wir, denke ich, schon direkt den tiefsten Grund für Freude. Und ich weiß, es ist manchmal so eine Reise für uns oder wir müssen da irgendwie neu andocken oder wir haben es noch nicht so tief begriffen. Aber Jesus, dieser Jesus, der unser Vorbild ist und unser Retter ist und der nicht gestorben ist, also gestorben ist, aber wieder auferstanden ist, der das Leben ist, bei ihm passt das hier alles. Wenn wir das mal so uns versetzen, so in die Situation von Jesus, ich lobe den Herrn, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Stellen wir uns Jesus vor, im Garten Gethsemane, stellen wir uns Jesus vor, als er ungerechtfertigterweise verurteilt wurde, stellen wir uns Jesus vor, wie er gefoltert wurde, stellen wir uns Jesus vor, wie er ans Kreuz genagelt wird, stellen wir uns Jesus vor, wie er in dieser Martha am Kreuz hängt. Woher hat er diese Kraft, das so durchzustehen? Woher hatte er diese Kraft, am Kreuz sich noch zu kümmern um seine Mutter und um Johannes und zu seiner Mutter zu sagen, guck mal, das ist jetzt dein Sohn, der Johannes. Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Hier ging es um Versorgung, hier ging es um Nachsorge, um Betreuung, weil Jesus wusste, ich werde in den Himmel fahren. Ich werde hier nicht mehr sein. Und er kümmert sich darum. Und wie er am Kreuz betet, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wie er am Kreuz dann seinen Geist aufgibt und somit sich komplett in die Hand des himmlischen Vaters legt. Vielleicht hat er auch diesen Psalm vorher, ging ihm das nochmal durch den Sinn. Vielleicht hat er das gebetet am Kreuz. Wir wissen es nicht genau, aber es gibt so viele Hinweise. Du kannst auch andere Psalme anschauen, wo so detailliert sind. In einem Psalm heißt es, und sie durchgraben mir die Hände. Und da unten, da sind sie wie Bluthunde. Und Jesus betet das durch und das beruhigt ihn. Und das gibt ihm Kraft. Und er wusste, ich werde die Verwesung nicht sehen. Er hatte Johannes 17 gebetet, Vater, ich habe dein Werk vollendet. Psalm 17, Johannes 17, was für mich irgendwie so total mit Garten Gethsemane zusammenpasst, wo er gerungen hat, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, aber dann auch durchgedrungen war wirklich, diesen Kampf gekämpft hat, unseren Kampf gekämpft hat, unsere Kämpfe gekämpft hat. Und er ist nicht verwest, er ist auferstanden und so zeigt er den Weg des Lebens. Vor deinem Angesicht, himmlischer Vater, ist Freude in Fülle. Vor dir ist Freude in Fülle. Und ich muss sagen, als ich diese kurze Predigtreihe vorbereitet habe, habe ich gedacht, ach ja. Also ich hatte so diesen Impuls, darüber zu predigen und ich dachte, ach, mal so richtig gut, sind wir mal richtig ein Fass auf und freuen uns. Und dann habe ich gemerkt, wie umkämpft das Ganze ist. Wie passt es denn zusammen? Wir haben ja auch eingangs schon gehört und wir haben auch gebetet für die Nöte, die gerade auf der Welt sind, für einige Nöte, die so massiv sind. Heute Morgen habe ich auch kurz in die Nachrichten geschaut. Über 11.000 Tote jetzt in Libyen. Wie kann man sich denn da freuen? Nun, wir können es von Jesus lernen. Wie kann man sich da freuen? Wir freuen uns an Gott. Wir freuen uns vor dem Angesicht Gottes. Und das ist so nötig. Wie Ein- und Ausatmen brauchen wir die Freude, die vor Gott ist, damit wir auch die Kraft haben, geerdet zu sein und mitzuleiden und Fürbitte zu tun und mit anzupacken in den Nöten dieser Welt. Es geht nicht um ein Entweder-Oder. Bin ich jetzt so ein ernster Christ und ich sehe die Nöte und ich trage sie auf meinen Schultern und ich bete und ich ringe und ich tröste die Trauernden. Alles richtig. Aber ohne die Freude vor Gott wird es sehr mühsam, wird es sehr schwer. Und dann heben wir uns einen Bruch. Und wir lernen es an Jesus. Hat Jesus denn nicht die Nöte gesehen? Ja, natürlich. Er war 3 Jahre hier, sogar in Menschengestalt. Und er hat doch die Nöte von Leprakranken, von ungerecht behandelten Frauen, und so weiter und so weiter. Die Not seines eigenen Volkes unter der Fremdherrschaft der Römer. Ja, er hat doch in der Tat das alles wahrgenommen. Er hat doch nicht Leute beiseite geschoben, wenn sie kamen mit ihrer Not. Die blutflüssige Frau und so weiter und so weiter. Er hat doch nicht gesagt, warte mal, dich kann ich jetzt nicht gebrauchen. Du störst mich in meiner Freude. Das ist doch nicht Jesus. Aber auf der anderen Seite hat Jesus immer wieder aufgetankt bei dem himmlischen Vater. Er hat seine Nöte dem himmlischen Vater gesagt. Er hat sie zu Gott, seinem Vater, gebracht, durch sein Herz hindurch zu Gott, seinem Vater. Und sein Vater hat ihn dann beruhigt und er hat manches erhört und er hat manche Wunder direkt getan und er hat manche andere Dinge gesagt, mein Sohn, das dauert noch. Das dauert noch. So wie er gesagt hat, ja, ich weiß auch nicht Tag oder Stunde, wann ich sichtbar wieder erscheinen werde zu seinen Jüngern in den letzten Reden, Johannes 14, 15, 16. Das steht nicht mir zu. Und so steht es auch nicht uns zu, alles im Detail zu wissen, was in der Zukunft kommt. Aber wir können Ruhe und Frieden, und das kann dann auch Freude auslösen, das ist ganz nah beieinander, bei Jesus finden, der unser Vorbild ist, so verbunden zu sein mit dem himmlischen Vater, der letztlich diese Welt trägt und der letztlich zu seinem Ziel kommt und der letztlich die Lösung bringen wird, auf die wir ja leider manchmal noch warten müssen. Jetzt ist mir aufgefallen, wir können die nächste Folie nehmen, wie der Psalm anfängt. Am Anfang habe ich das so noch mal gelesen und dann dachte ich, interessant, wie dieser Psalm anfängt. Also die nächste Folie bitte. Bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Okay, dieser Psalm über die Freude, der so massiv die Freude in den Mittelpunkt stellt, die Freude, die vor deinem Angesicht ist, sogar die Freude in Fülle, dieser Psalm fängt an mit, bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Okay, ist ja total realistisch, ist ja total ein wichtiges Gebet. Bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Bewahre mich, oh Gott, denn ich vertraue auf dich. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und habe das eben auch noch mal ein bisschen verbunden. So, was heißt das, bewahre mich? Ich vertraue auf dich. Es zeigt uns doch, dass es einfach auch einen Kampf gibt in unseren Gedanken, dass es einen Kampf gibt in unseren Gefühlen, dass es Widerstände gibt, dass es Konflikte gibt, dass es innere Konflikte gibt. Und ja, weil einfach die Nöte ja auch nicht weniger werden, von denen wir hören und in dieser Welt, in der wir leben. Nicht nur in fernen Ländern, auch hier. Viele Schwierigkeiten, die es gibt. Familiär, Schule, Politik ist schwergängig geworden. Leute haben sich völlig abgekoppelt davon, sagen, das interessiert mich alles gar nicht mehr, das ist viel zu kompliziert, viel zu schwierig. Andere hängen sich voll rein und wollen das alles retten. Jesus hat ja über die letzte Zeit gesprochen und ich werde jetzt nicht über jedes Detail hier gehen, aber er sagt, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Völker vor Ratlosigkeit, bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, das meint natürlich auch bildlich mehr als nur Tsunamis und so, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden. Hier steht ein interessanter Begriff im Grundtext, der so viel heißt wie das Leben aushauchen so. Damit ist aber jetzt nicht nur der letzte Atemzug, wenn man stirbt, gemeint, sondern einfach auch dieses es ist mir zu viel, ich bin ohnmächtig, ich habe nicht mehr die Kontrolle. Ich hauche irgendwie hier gerade Leben aus und woher kommt mir noch Leben, woher kommt mir noch Lebendigkeit, wenn ich das alles hier mitmache und sehe. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, ja, und jetzt vielleicht mal so beiseite schieben, was ist der Fahrplan der Endzeit so, ne? Da gibt es so viel Literatur drüber, so viel YouTubes und so viel Gedanken, aber bleiben wir mal bei der, dass die Hauptsache bleibt. Also wenn es anfängt zu geschehen, ich finde Angst und Ratlosigkeit nimmt so zu auf unserer Erde und manchmal auch in unserem direkten Umfeld. Wenn es anfängt zu geschehen, Kopf hoch, Erlösung naht. Kopf hoch, Erlösung naht. Das ist gut, oder? So, Jesus ist ganz realistisch, aber er sagt mitten da rein, Kopf hoch, Erlösung naht. Das hat auch was mit Freude zu tun, oder? Kopf hängen lassen oder Kopf hoch, Erlösung naht. Wieso naht Erlösung? Ich dachte, Erlösung ist schon da. Ja, Erlösung ist schon da, aber noch nicht komplett. Erlösung, da ist ja Lösegeld mit drin. Christus hat das Lösegeld bezahlt für uns am Kreuz. Er hat uns befreit. Wir sind losgekauft. Aber wir sind auch noch in Schwäche, wir sind noch in diesem Körper und wir sind noch auf einer Erde, die ächzt und krächzt und aus den Fugen geraten ist. Aber die Erlösung naht, die komplette, die vollständige Erlösung naht, wenn Jesus sichtbar erscheint. Derselbe Jesus, der aber jetzt schon hier ist, mit dem wir verbunden sind, der uns seinen Geist gegeben hat, der uns innerlich bezeugt, dass er real ist. Und das, finde ich, ist die Lösung des Dilemmas. Eine lebendige Beziehung zu Jesus. Ein inneres Zeugnis, er ist da. Er lebt in mir. Er hat alles überwunden am Kreuz und er wird sichtbar wiederkommen. Bis dahin tue ich, was ich tun kann, aber ich ruhe auch immer wieder in Jesus und kann so aussteigen aus der überbordenden Angst, aussteigen aus der totalen Ratlosigkeit, aussteigen aus der Ohnmacht. Nicht, weil ich sage, ja, ich nehme jetzt mal die Kontrolle und ich werde jetzt mal alles regeln. Heb dir keinen Bruch, ja. Das schafft ja keiner. Jesus hat die Kontrolle. Er ist der Herr, so schwer es auch manchmal zu verstehen ist. Und so sehr es Dinge gibt, die auszuhalten sind, wo wir nicht ganz verstehen können, warum ist das jetzt so. Kopf hoch, die Erlösung naht. Freut euch nicht darüber, dass ihr Dämonen austreiben könnt, hat er mal gesagt. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wow, die sind da schon. Du bist auf Du mit Gott. Dein Name ist bekannt bei Gott. Und manchmal wird es überwuchert und überlagert von diesen Dingen. Dann dürfen wir aber wieder neu dahin drängen und das erleben. Bitte die nächste Folie. In diesem Zusammenhang von Lukas 21 hat Jesus eben auch gesagt, habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Okay, habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Bewahre mich, oh Gott, denn ich vertraue auf dich. Ich finde, das korrespondiert ja total, oder? Bewahre mich, oh Gott, denn ich vertraue auf dich. Ich habe Acht auf mich selbst und ich will darauf achten, dass mein Herz nicht beschwert wird. Unsere Herzen werden beschwert. Und nochmal, die Lösung ist nicht, das gibt's alles gar nicht. Die Lösung ist, mit dem, was unsere Herzen beschwert, zu Gott zu gehen. Die Verbindung mit Gott, dass es fließt, dass der Geist Gottes in uns das fließen lassen kann. Er ist ja in uns. Die wir gläubig sind, er ist ja in uns. Ja, wir können ihn nicht finden mit Mikroskop oder irgendwie mit dem MRT, finden wir ihn nicht. Ne? Aber er ist doch da. Und das wissen wir doch als Gläubige. diese innere feine Stimme. Er ist doch komplett da, der Heilige Geist ist doch in uns. Und er redet und er spricht und er tröstet und er stärkt uns und er baut uns auf. Nur manchmal sind unsere Herzen beschwert und so schwer. Und vielleicht wollen wir auch manches nicht loslassen, weil wir es eben selber alleine schaffen wollen. Und dann bleibt diese Schwere auf den Herzen. Jesus beschreibt hier noch ein paar Details, was das denn so sein kann, was die Herzen beschwert. Und als erstes nennt er Rausch und Trunkenheit. Okay, jetzt denken wahrscheinlich manche, naja, dann bin ich ja jetzt raus, Gott sei Dank habe ich nichts mit zu tun. Ich will es aber mal ein bisschen weiterfassen. Ich finde, das hat eigentlich hier mit Flucht zu tun. Und ich sage es nicht als Vorwurf, aber es hat mit Flucht zu tun. Wer landet denn in der Rausch- und Trunksucht? Ja, normalerweise keiner aus Spaß, sondern normalerweise landen da die Menschen, die sagen, ich schaffe das nicht. Oder vielleicht können sie es nicht so reflektieren, aber es ist ihnen einfach alles zu viel, es ist alles zu schwer. Sie schaffen die Prüfung nicht, sie schaffen jenes nicht, sie schaffen das nicht, die Beziehungen funktionieren nicht. Ja, und dann ist es ja entspannt, auch mal ein Glas Wein zu trinken. Und das stimmt. Das stimmt. Steht sogar in der Bibel. Aber schwierig wird es halt, wenn es zu viel ist, wenn es nur noch Flucht ist, wenn man einfach sich nicht den Dingen stellt, wenn man das nicht real nimmt und dann sagt, bewahre mich Gott, ich vertraue auf dich. Okay? Bewahre mich, oh Gott, ich vertraue auf dich. Ich gebe dir das, ich muss nicht flüchten, sondern ich gebe dir das. Ich nehme dich damit rein, du bist doch damit drin, du bist doch in meinem Leben. Hilf mir, dass ich nicht flüchte in irgendwelche Substanzen, die mich halt abtörnen, die mir irgendwie die Realität mal weg sein lassen. Es gibt ja auch nicht stoffliche Süchte. Ja, fast alles kann zur Sucht werden. Chatten oder Computerspiele oder. So, wir dürfen uns der Realität stellen. Wieso denn? Ja, mit Jesus eben, mit ihm, mit Gott. Dürfen wir uns dem stellen, dass unser Herz nicht beschwert wird durch diese Dinge. Wisst ihr, das Wort Gottes hat Kraft, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob unsere Herzen empfänglich sind und offen sind. Und wenn es das nicht ist, dann dürfen wir auch das Gott sagen, bitte hilf mir. Ich halte dir mal mein Herz hin, es ist beschwert, wegen dem und dem und dem und dem und dem. Yes. Und der Geist Gottes hilft uns. Und er führt uns da raus. Oder die Sorgen des Lebens. Und ich glaube, jetzt sind wir irgendwie alle im Boot, oder? Die Sorgen des Lebens. Was soll ich anziehen? Was soll ich essen und trinken? Wo werde ich wohnen? Wie wird meine Karriere sein? Was ist mit meiner Ehe? Oder werde ich noch einen Partner finden? Soll ich denn Single bleiben? Also die ganz realen täglichen Dinge. Da, wo wir stehen. Bewahre mich, oh Gott. Denn ich vertraue auf dich. Bewahre mich, oh Gott, denn ich vertraue auf dich. Ich schaue auf dich, vor dir ist Freude, die Fülle. Ich darf im Geist vor deinem Thronraum sein, wo der allmächtige Gott ist. Da, wo auch jetzt Jesus ist, er sitzt zu Rechten des Vaters und er ist trotzdem da, ganz nah bei mir. Und da gebe ich dir das. Ich gebe dir das. Ich gebe dir das. Ich vertraue dir, Herr. Ich vertraue dir. Und das ist das Gegenteil von Sorgen. Sorgen ist, ich mache es selbst. Sorgen ist, ich muss es alleine schaffen. Das ist Sorgen. Und das möchte Jesus nicht. Als er davon gesprochen hat, schaut euch die Blumen an, ja, schaut euch das an und jenes, schaut euch die Vögel an, die werden doch versorgt von Gott, dem Vater. Ach cool, da muss ich ja gar nicht arbeiten gehen. Nein, das hat er nicht gesagt damit, aber er hat gesagt, pfeift doch mal wie die Vögel. Und schaut euch die Lilien an, Gott kümmert sich, er versorgt euch. Ja, aber ist nicht genau, wie ich will. Ja gut, das ist uns auch nicht versprochen, dass es genauso ist, wie ich es haben will. Es ist natürlich schon eine Hingabe an Gott, den Vater, aber darin finden wir Ruhe, Entspannung und das ist die Basis unserer Freude. Wir können uns freuen, mitten in schweren Dingen. Wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das ist unser Zielpunkt. Das ist der Zielpunkt unseres Lebens. Da geht's hin. Das ist auch unverhandelbar übrigens. Sorry, aber wir denken ja, gerade wir so im Westen, dass wir ganz viel regeln können und ganz viel machen können. Aber sorry, das ist unverhandelbar. Darauf läuft die Geschichte zu. Also darauf läuft unser aller Leben zu, dass wir vor dem Sohn des Menschen stehen, vor Jesus stehen. Und irgendwie tun wir es doch auch schon heute, oder? Er wird den Weltfrieden bringen. Er wird die Klimakrise lösen. Wie auch immer. Habe ich gerade gesagt, dass wir uns nicht engagieren sollen bei den Nöten in der Welt? Nein, habe ich nicht gesagt. Da muss jeder schauen, wo leitet dich Gott hin? Was ist dein Auftrag? Was ist deine Aufgabe? Was beschwert dich? Was belastet dich? Ist es etwas, was Gott dir gegeben hat? Ja, dann bete dafür, bleib da dran, guck, was du tun kannst. Aber wenn Gott es dir nicht gegeben hat, vielleicht kannst du es loslassen. Vielleicht kannst du es in Gott abgeben. Vielleicht kannst du dich von Dingen trennen, die dein Herz beschweren. Das kann im Bereich der Vergnügungen oder der Süchte sein, das kann aber auch im Bereich der Sorgen sein. Sorgst du dich gerade um einen lieben Menschen, mit dem du verbunden bist? Ein Verwandter? Ein Nachbar? Versuch es irgendwie in Verbindung mit Gott zu bringen. Und trau Gott zu, dass er tut, was er tut. Zu seiner Zeit. Ich weiß, das ist schwer. Aber Gott möchte nicht, dass unsere Herzen so beschwert sind, dass wir keine Freude mehr kennen, dass wir versinken in Traurigkeit. Nein, das möchte Gott nicht. Gott möchte, dass wir die Freudenkiller killen. Okay? Geht das? Ist das gerade zu massiv? Aktiv, proaktiv? Ich kille die Freudenkiller. Geht das? Ja, ist nicht unbedingt immer so. Vielleicht ist es so, aber vielleicht ist es ein Weg. Ja, vielleicht ist es auch ein Weg. Aber kill doch mal die Freudenkiller. Wenn Jesus das nicht gemacht hätte, der wäre den Weg nicht zu Ende gegangen bis ans Kreuz. Der hätte gesagt, beam me up, Scotty. Ja, also hol mich heraus. Nein, er ist den Weg zu Ende gegangen. Und er hat die Kraft getankt von seinem himmlischen Vater. Und vielleicht ist dir das zu steil. Vielleicht sagst du, boah, geht das wirklich? Gibt es das wirklich? Ich sage dir, ja, das gibt es. Ist es immer leicht? Nein, es ist nicht immer leicht. Vor allen Dingen ist es auch manchmal schwer, wenn man das alleine versucht. Ja, dazu sind wir auch nicht berufen, alles alleine zu machen. Dafür haben wir doch einander. Dafür haben wir doch Freunde. Dafür haben wir doch die Gemeinde. Dafür haben wir doch Geschwister. Schwester und Bruder im Herrn. Es ist so richtig antiquiert geworden, diese Ausdrücke. Aber denken wir doch mal an die Realität, die dahinter steckt. Wir sind Familie. Vielleicht fällt dir jetzt sofort was ein, wo du denkst, oh nee, mit dem bin ich nicht Familie. Ich weiß, auch das ist Realität. Wir sind alles Menschen auf dem Weg. Und wir ärgern uns einander und das ist schiefgegangen und jenes. Aber kannst du vielleicht von dem Minus irgendwie ins Plus rüberkommen, dann schau doch auf die Leute, wo du sagst, aber die sind doch nett. Und mit denen kann ich doch beten und da kann ich mich doch mal öffnen und da kann ich doch um Hilfe bitten. Jesus ist Freude. Jesus hat davon gesprochen, dass wir satt werden dürfen an Freude. Vor 2 Wochen habe ich schon diese Bibelstellen gebracht, ich will sie trotzdem nochmal bringen. Aus dem Johannesevangelium, also von Johannes, das ist so faszinierend. Auch wenn ich über Johannes nachdenke, ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist manchmal gut. Johannes, der war doch auch kein Träumer nur, oder? Der war doch mitten auf dem Boden, der hat das doch miterlebt, der war bei der Kreuzigung dabei. Und er ist vielleicht der Apostel, der am längsten gelebt hat. Genau wissen wir es nicht, aber wahrscheinlich war er der Apostel, der am längsten gelebt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich auch schon eher gewünscht hat, wo seine Freunde nach und nach alle gestorben sind und in den Himmel gegangen sind, dass er irgendwie auch dachte, Herr, ich will jetzt aber auch langsam. Vielleicht ist der Kerl 90 geworden oder noch älter. Und er war immer noch da, im Römischen Reich, Verfolgung und verbannt auf eine Insel, Freiheitsentzug. Ich glaube nicht, dass er da gefoltert wurde, aber ja. Aber dieser Johannes, der so nah bei Jesus war, der das ganze Schwere miterlebt hat von Jesus, die Ablehnung und all das, aber eben auch Jesus erlebt hat, wie kaum ein anderer, ja? Er hatte manchmal seinen Kopf an der Brust von Jesus. Er war so nah am Herzschlag Gottes dran. Und er hat das erlebt mit Jesus. Und er hat es deswegen geschrieben und verschriftlicht im Johannesevangelium. 3 Briefe und die Offenbarung. Er hatte eben so viel Zeit von Gott gekriegt, wo er vielleicht auch schon gedacht hat, Herr, ich will jetzt aber auch mal wieder bei meinen Freunden im Himmel sein und ganz bei dir und nicht mehr körperliche Schwäche erleben und Ungerechtigkeiten und so. Aber so war sein Weg. So war sein Weg. So hat Gott es eben festgelegt. Und er hat es aufgeschrieben, Worte von Jesus. Gleich wie mich der Vater liebt, hat Jesus gesagt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe. Und ihr satt werdet von Freude. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Nun komme ich zu dir und ich rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Die Freude Jesu in uns. Im Brief schreibt er, was wir gesehen und gehört haben, das proklamieren wir, das bezeugen wir, das verkünden wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Ich hätte noch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich komme. Ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig ist. Wow, wir wollen uns zusammen freuen. Das schreibt er den Gemeinden, mit denen er verbunden war. Wir freuen uns und die Freude ist auch eine Kraft. Sie ist auch ein Schutz, mittendrin sich freuen zu können. Als Markus sein Evangelium anfing zu schreiben, da hat er ein Wort benutzt, was damals eine besondere Bedeutung hatte. Er hat ein Wort benutzt, was in der römischen Welt benutzt wurde. Und Markus, der das Evangelium aufschreibt, hat sich überlegt, wie kann ich das so richtig betonen, dass die das lesen, dass sie richtig begreifen, um was es geht. Und er hat sein Evangelium geschrieben und natürlich hat er da hauptsächlich über Jesus geschrieben. Und dass Jesus etwas bekannt gemacht hat, nämlich das Reich Gottes, das Königreich Gottes, das er, das Jesus repräsentiert und dass Jesus die Einladung ausspricht, komm in mein Königreich, da bin ich König und da bin ich auch der Befreier, da bin ich der Retter. Und er hat echt überlegt, glaube ich, welches Wort benutze ich, um das zu beschreiben. Dass diese Einladung da ist, dass es jemanden gibt, dass es einen Herold gibt. Ja? Herolde, das waren die, die solche Nachrichten verkündigt haben. Ja, gab ja kein Internet, keine Zeitung, all das nicht. Aber im Römischen Reich gab es ja auch irgendwelche Informationen. Ja, da hinten, da sind wir auch am Kämpfen und da muss man wieder so ein widerspenstiges Volk einfangen und besiegen. Und da wurden wir angegriffen und jetzt gibt es die Nachricht, der Herold ist da. Und er sagt, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Und wie nennt man so etwas? Das heißt Evangelium. Das ist das Evangelium. Evangelium ist so eine Art von Message, eine gute Nachricht, eine sehr gute Nachricht vom Sieg gegen die Feinde. Wir dürfen Frieden haben. Yes. Und wir wissen, dass Jesus das nur nicht bezog auf irgendwelche kriegerischen Konflikte, wo ein Volk gegen das andere kämpft, sondern gegen die Finsternis. Jesus sagt, hier ist Sieg über die Finsternis. Hier ist Sieg über das, was unsere Herzen beschwert. Hier kommt alles zusammen. Das Evangelium ruft Jesus aus und er lädt alle ein. Kehr um, komm rein, tauch ein, mach mit. Es ist schon bereitet. Ich habe es vorbereitet. Komm rein. Die äußeren Dinge, das machen wir später. Aber die inneren Dinge geht jetzt schon. Komm rein. Finde Frieden. Über dein Versagen, über deine Fehler, über deine Kämpfe, über die Furchtbarkeiten, die andere Menschen dir angetan haben, all das, komm rein. Du darfst dich freuen. Du darfst eintauchen in meine Freude. Eine Freude, die du dir nur selbst versperren kannst, die aber eigentlich andere dir nicht nehmen können. Ich predige das Ideal, ich weiß. Ich bin selbst ein Mensch, dem schnell die Freude geraubt werden kann. Durch irgendwelche Umstände, durch irgendwas, was mich ärgert. Versteht mich bitte richtig. Und trotzdem, es ist die Wahrheit. Und man kann es lernen. Man kann es einüben. Es wird gerade so wiederentdeckt, merke ich. Bis in unsere Kreise, bis in Leiterschaft von BFP-Gemeinden und so weiter. Es wird gerade wiederentdeckt, das einzuüben, die Herzen vor Gott hinzuhalten und zu sagen, Herr, hilf mir. Oder einfach nur Jesus, Christus, Jesus, Christus. Ich halte dir mein Herz hin. Ich gebe dir, was mich beschwert und ich will empfangen, wer du bist. Darf ich uns herausfordern, etwas zu machen, was wir, ich weiß nicht, im Gottesdienst glaube ich noch nicht gemacht haben. Ich wusste nicht genau, ob ich es heute machen will, aber ich will es jetzt machen, okay? Wie wäre es, wenn wir mal so knapp 3 Minuten einfach still sind? So 3 Minuten. So ganz alleine, ganz still. Und einfach Jesus. Christus. Jesus. Innerlich beten. Ich werde das beenden. Und vielleicht zwischendurch das nochmal so sagen. Weil es auch umkämpft ist, aber weil es auch geht durch den Heiligen Geist. Vielleicht schließt man die Augen. Das, was hilft. Jesus Christus. Jesus Christus. Jesus Christus. Jesus Christus, Sohn Gottes, wir halten dir unsere Herzen hin und wir sind froh, dass du durch den Geist in uns wohnst. dass wir dir die Lasten geben können, dass du uns den Blick frei machst auf dich selbst, den, der vom Tod nicht festgehalten werden konnte, der die Verwesung nicht gesehen hat, der für uns diesen Weg gegangen ist und der jetzt auch hier ist. Jesus, du bist unsere Freude, die stille, tiefe Freude und auch die übersprudelnde. Danke, Jesus. Amen. Dann bitte ich das Lobpreisteam, uns zu helfen, uns zu freuen, zu feiern, unseren Gott zu feiern. Und vielleicht mögt ihr dazu aufstehen. Und wenn ihr sagt, ja, aber ich habe es noch nicht geschafft, ich bin noch nicht entspannt, vielleicht magst du nach vorne kommen. Und dass wir für dich beten können, dich segnen können. Und ich bitte die Ältesten, das Gebetsteam einfach zu schauen, ob Leute hier vorne notwendig sind, das zu tun. Aber scheu es nicht. Keiner muss das alleine schaffen. Wir können einander dienen und uns freuen an unserem Gott. Freiheit. Yes.